Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Heute spreche ich mit Luca. Luca ist DEIB-Trainerin, Beraterin und auch Performerin. Sie verrät mir, wieso es ihr egal ist, welche Pronomen du für sie verwendest und wieso wir unbedingt von starren Rollenbildern absehen sollten. Außerdem sprechen wir darüber, wieso uns Falschinformationen müde machen und wie wir alle entgegenwirken können. Hört selbst! Ja, heute ist wieder ein ganz besonderer Gast bei mir. Ich freue mich total, Luca, du bist heute da. Wir werden über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was heute, wie ich finde, wichtiger denn je ist. Oder auch über unterschiedliche Themenkomplexe, die damit verwoben sind. Ich freue mich erst einmal ganz, ganz doll, dass du da bist. Magst du einmal vielleicht berichten, wer bist du, wie möchtest du dich vorstellen und wie geht's dir heute?
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr immer, wenn sich jemand diesem Thema widmet. Ja, wer bin ich? Ich bin Luca Özirek. Ich sag's direkt dazu, das kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich nutze alle Pronomen. Also wenn du über mich sprichst, kannst du gerne er oder sie oder they oder was auch immer sagen. Ich bin in erster Linie ja Trainerin und Beraterin bei Invisible. Berate also und trainiere ja in Unternehmen vor allen Dingen zu Geschlechtergerechtigkeit, aber auch allen möglichen anderen Diversitätsthemen. Transgeschlechtlichkeit ist natürlich mein großes Thema, also geschlechtliche Vielfalt. Da komme ich auch ursprünglich her. Das habe ich vor ja 5-6 Jahren ehrenamtlich freiberuflich angefangen zu machen. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene, komme eigentlich eher so aus der queeren Jugendarbeit. Das mache ich seit, oh Gott, 22 Jahren inzwischen. Ja, was mache ich sonst noch so? Ich bin Drag-Performer nebenbei, wenn ich gerade nicht in irgendwelchen Büros sitze. Habe einen Kleingarten, mit dem ich mich gerne beschäftige. Das bin ich im Großen und Ganzen.
Ja, voll schön. Danke, danke, dass du auch so ein paar persönliche Sachen von dir geteilt hast. Das finde ich immer ganz schön, weil wir uns damit ja eigentlich am besten als Menschen identifizieren können. Wir werden gleich oder im Verlauf des Gesprächs natürlich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen. Du hast gerade auch gesagt, dass du alle Pronomen nutzt und hast dich so ein bisschen vorgestellt, dass geschlechtliche Vielfalt dein Hauptthema ist und so weiter. Darauf möchte ich natürlich gleich eingehen, aber ich würde ganz gerne mal mit einer auch persönlicheren Frage starten. Und zwar, wenn du dich selbst nicht mehr mit einem Label beschreiben müsstest, sondern mit einem Bild, einem Gefühl oder sogar einem Soundtrack, was wäre es dann?
Das finde ich eine super gute Frage. Ein Soundtrack würde mir nicht einfallen. Ich glaube, da bin ich zu vorbelastet mit den Soundtracks. Die hängen bei mir immer an so bestimmten Gedanken oder Erinnerungen. Die kann ich nicht mehr auf mich beziehen. Aber Ich saß dieses Wochenende tatsächlich abends in meinem kleinen Garten und guckte so auf diesen Garten und die Bienen schwirrten und die Sonne ging unter. Und das ist, glaube ich, was, wo ich mich sehr gut mit beschrieben fühle. Also da habe ich wirklich gefühlt, so das bin ich, dieser Garten. Es ist ruhig und entspannt, aber auch so ein bisschen chaotisch, wenn man genauer hinguckt. Ganz viele lustige Dinge, die irgendwo rumschwirren.
Ja.
Aber auch viel Arbeit. Ich glaube, das wäre mein gutes, passendes Label.
Ja,
Blumengarten im Sommer.
Schön. Und gibt es einen bestimmten Grund, also oder glaubst du, dass es einen Grund gibt, wieso du einen Garten hast?
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund ist, ich lebe in Berlin, mitten in Berlin im Wedding. Da ist es auch schön, aber manchmal muss man einfach rauskommen. Also ich brauche so diese Natur, dieses Runterkommen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen weg von Menschen, sag ich mal. Deswegen habe ich den Garten ursprünglich. Aber es ist auch einfach schön. Es ist so, ich arbeite sehr viel mit dem Kopf und dann kann ich einfach abschalten, ein bisschen in der Erde rumbuddeln.
Ja, ja. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich finde das total schön, weil ich kann diese Sehnsucht total nachvollziehen. Mir geht's genauso. Berlin ist einfach wild and crazy und ganz ehrlich auch ganz oft zu laut, zu groß, zu viel von allem. Irgendwie man weiß manchmal gar nicht so richtig, ob man seinen eigenen Herzschlag noch hört. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, kann man in einem Garten wirklich abschalten, weil du da ja auch oft, gerade in so Schreber-Kleingärten, Anlagen auch oft dann irgendwie die Nachbarn hast, die dir ins Beet schauen oder dich darum bitten, dass du deine Hecke kürzt oder so. Ich meine, vielleicht sind das jetzt auch wieder Stereotypes, die ich im Kopf habe, aber du kannst abschalten, ja?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Also das stimmt schon mit den NachbarInnen, die dann über die Hecke schauen und dir Tipps geben wollen oder auch nicht Tipps geben wollen, sondern einfach nur meckern wollen. Aber
genau.
Die kann man ja auch ausblenden und meistens sind die doch ganz nett. Also da muss ich auch sagen, da sind so meine eigenen Stereotype über Brandenburg schon auch gechallenged worden.
Ja.
Also es ist halt wirklich in einem kleinen Ort in Brandenburg. Und ich dachte, oh Gott, das sind halt alles so, ich will nicht sagen Nazis, aber irgendein Teil von mir unterstellt das ja doch. Und ja, gibt's auch, voll. Aber super nette Leute, selbst die Brandenburger RentnerInnen, kann ich nichts gegen sagen, letzten Endes.
Ja, voll cool, das freut mich sehr für dich. Wenn du jetzt heute durch die Straße gehst, was glaubst du, sehen die Leute zuerst? Ich würde jetzt mal einfach so drei Kategorien aufmachen. Dein Geschlecht, deine Haltung oder deine Geschichte?
Naja, also ich würde davon ausgehen, dass sie meine Geschichte nicht sehen. Man sieht die Leute natürlich an bis zum gewissen Grad. Aber ich frage mich diese Frage tatsächlich jeden Tag, weil ich weiß halt nicht, was andere Leute wirklich sehen. Ich glaube immer, dass sie mein Geschlecht oder mein vermeintliches Geschlecht als erstes sehen, weil ich eben auch körperlich jetzt nicht unbedingt in dieses Schema männlich-weiblich reinpasse auf den ersten Blick. Aber andererseits habe ich gemerkt, die meisten Menschen auf der Straße gucken so genau eigentlich gar nicht hin. Denen bin ich eigentlich ziemlich egal. Von daher gehe ich davon aus, dass sie vielleicht meine Körperhaltung als erstes sehen oder mein Gesicht. Ich bekomme oft so diesen Kommentar, ob mit mir alles okay ist, ob ich irgendwie auch. Mein Gesicht sieht anscheinend immer traurig aus, obwohl ich total happy bin oder neutral bin. Also vielleicht sehen das Leute als erstes.
Ja, dieses so ein Resting Bitch Face sagt man doch, ne? Das wurde mir auch schon oft nachgesagt. Das finde ich bei dir gar nicht. Also man kann ja auch nicht immer grinsen durch die Straßen rennen.
Oder finde ich auch. Aber Leute scheinen das zu erwarten.
Ja, cool. Ich fand die Frage so spannend, weil ich muss gestehen, ich beobachte Leute unglaublich gerne. Mein Mann sagt immer zu mir, Isabel, du bist die schlechteste Geheimagentin, die es gibt, weil du so offensichtlich glotzt. Aber, ne, also ich nenne das Beobachten, weil ich das interessant, weil ich es ganz spannend finde, so Menschen so anzuschauen und auch so zu schauen, wie die interagieren oder wie sie sich bewegen oder wie sie eben auch ihr Gesicht mimiken und so weiter. Weil ich schon glaube, dass man Menschen, wenn man möchte und Interesse hat, viel ansehen kann und dann natürlich auch im nächsten Schritt erfragen könnte, wenn man sich traut und neugierig ist und so weiter. Aber ja, deswegen finde ich das spannend, was du selber glaubst, ne? Vielleicht damit einhergehen. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil mich das ehrlicherweise gar nicht loslässt. Also ich fand in deiner Intro gerade eine Sache sehr, sehr, sehr spannend, unabhängig jetzt davon, dass du alle Pronomen nutzt, was für viele vermutlich irritierend ist, insbesondere für die sich mit diesem Thema noch nicht viel auseinandergesetzt haben. Und ich muss sagen, auch für mich ist es manchmal in gewisser Art und Weise Neuland oder auch schwierig, ne? Das haben wir gerade schon mal kurz angeteasert, da habe ich noch nicht aufgenommen, weil wir ja gelernt haben, dass ein Mensch, der weiblich aussieht, sie ist und ein Mann, der männlich aussieht, er ist. Und du, ne, und bei dir, ich sehe dich jetzt, ich meine, die ZuhörerInnen sehen dich nicht, die sehen dich dann maximal auf dem Profilbild, was ich erstellen werde. Die können dann sich aussuchen, was sie sehen. Sehen sie einen Mann, sehen sie eine Frau, sehen sie they. Was bedeutet das überhaupt? Aber unser Kopf wird uns im Zweifel, wird dich angucken und wird dich direkt in eine Schublade stecken wollen. Mhm. Ne? So, und das macht natürlich dieses Pronomen auswählen total schwierig. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt erstmal die erste Frage dazu. Du hast gerade gesagt, geschlechtliche Vielfalt ist mein Hauptthema. Und ich habe mich gefragt, ist das der Grund, dass du alle Pronomen bewusst nutzen möchtest? Oder was ist der Grund dafür, dass du sagst, mir ist das egal, wie ihr mich nennt?
Also für mich ganz ehrlich ist der Grund wirklich, dass es mir inzwischen egal ist. Letzten Endes sagen Pronomen, die andere Leute verwenden, ja nichts darüber aus, wer ich bin. Die sagen nur was darüber aus, wie diese Person mich sieht.
Ja,
was
stimmt.
Für, ich sag mal, Voreingenommenheiten diese Person darüber hat, wie ein Mann aussehen sollte, eine Frau aussehen sollte, was auch immer. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend. Also diese Voreingenommenheiten haben wir, wie du sagtest, ja alle, die habe ich auch. Deswegen ist einfach nichts, was mich in meiner Identität mehr angreift. Und deswegen ist es mir wirklich egal. Letzten Endes ist, glaube ich, schon auch ein Grund dahinter, dass ich es Leuten ein bisschen einfacher machen will, dass ich nicht sagen möchte, nutzt zum Beispiel gar keine Pronomen für mich oder nutzt Neopronomen, also manche Menschen nutzen ja auch wirklich ganz neu erfundene Pronomen. Finde ich total cool, finde ich total okay, aber macht es natürlich dann auch meinem Gegenüber, dass ich vielleicht, wie du gerade sagtest, mit dem Thema vielleicht nicht so auskennt, einfach auch schwerer. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach zu sagen, nutzt was auch immer ihr wollt. Aber wie gesagt, ich bin halt auch seit, ja, Gott, was für ein Jahr haben wir? 2025? Ja. Seit inzwischen, ja, so um die 22 Jahre out als nicht-binäre Person. Damals haben wir das Wort nicht-binär noch nicht mal verwendet.
Ja, ja.
Und habe einfach dieses Selbstbewusstsein. Ich weiß noch, bevor ich angefangen habe, zum Beispiel körperlich zu transitionieren, das heißt so Hormone zu nehmen und so, bevor ich auch sichtbar körperlich nicht-binär war, war mir das wichtiger tatsächlich, dass ich zum Beispiel mit er angesprochen werde, weil das so diese Bestätigung mir gegeben hat, mein Gegenüber sieht mich, mein Gegenüber respektiert meine Identität, auch wenn ich eben, genau wie du gerade sagtest, nicht unbedingt männlich aussehe oder so, wie man sich einen Mann vorstellt. Und da war das für mich einfach so ein Selbstbewusstseinsding noch. Und ich glaube, das geht halt vielen Transmenschen, geht das so, weil es eben zeigt, ich werde respektiert, ich werde gesehen.
Ja.
Mir ist es inzwischen einfach so ein bisschen egal, ob ich gesehen werde.
Ja, ja. Nee, weil ich das total spannend finde, weil du hast dich ja gleichzeitig auch gerade als Beraterin vorgestellt, ne? Mhm. Also so, und ich habe mich gefragt, spielst du bewusst damit oder wechselt es bei dir auch? Sagst du manchmal auch einfach so aus, also wie du dich gerade fühlst, dass du morgens, ne? Also bei mir hast du jetzt Beraterin gesagt, wenn du zum Beispiel später noch ein Interview hast, sagst du Berater, also wechselt es bei dir auch oder ist das bei dir immer gleich?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nie so genau drauf geachtet, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das wechselt eher durch. Also ich tendiere schon tendenziell dazu, BeraterInnen, also mit quasi Gendersternchen zu sagen, ja, sag ich mal. Wenn ja, das dann als Beraterin rüberkommt in der weiblichen Form, dann passt das auch. Manchmal nutze ich auch die männliche Form. Ich würde sagen, das wechselt eher.
Okay.
Aber nicht bewusst, sondern eher so, wie ich mich gerade fühle anscheinend.
Ja, ja. Ich finde das also auch im Sinne der Gemeinschaft und der Vielfalt, die man ja am Ende irgendwie erreichen möchte, der Fairness, ne? Also die ja auch damit zu tun hat, finde ich das total schön, dass du sagst, du möchtest das Menschen einfacher machen und verzichtest deswegen darauf auf eine klare Betitelung, weil ich schon glaube, dass gerade das Pronomenthema unglaublich komplex ist und bei Menschen, die eben sich mit dem Thema nicht tagtäglich auseinandersetzen oder auch generell vielleicht nicht das Interesse dafür haben, eine unglaubliche Abwehr oder Barriere aufbaut, die dazu führt, dass wir uns wieder noch mehr spalten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir nicht zulassen und erlauben, dass eben Menschen unterschiedliche Pronomen nutzen. Das finde ich ist total legitim. Aber ich glaube schon, dass wir es manchmal gerade hier, wo wir noch so am Anfang stehen in der Gesellschaft, einfacher machen dürfen, um Menschen Mut zu machen, diese Pronomen auch vielfältig zu nutzen. Und damit öffnet man ja den Raum. Und dann irgendwann wird es hoffentlich überhaupt kein Problem mehr sein, dass alle Menschen sich so betiteln, wie sie wollen und wir alle damit irgendwie fein sind. Aber ich glaube, aktuell sind wir gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt, dass es diese Offenheit hat. Und das macht es umso komplexer, desto mehr wir eben Restriktionen auf unsere Betitelung legen. Oder wie siehst du das?
Ja, es ist so ein schwieriges Thema. Ich bin da sehr hin und her gerissen, weil einerseits denke ich, als Transmenschen, als nicht-binäre Menschen, auch als intergeschlechtliche Menschen, die werden irgendwie immer vergessen in dieser ganzen Diskussion. Die sind davon ja auch betroffen, bis zum gewissen Grad. Haben wir einfach täglich diese Marginalisierungen, diese Anfeindungen, diesen Stress. Da denke ich dann manchmal, okay, warum soll ich es jetzt, ich sag mal, der Cis-Hetero-Welt einfacher machen? Aber andererseits funktioniert die Welt so halt nicht. In einer idealen Welt, klar, da müsste ich da keine Rücksicht drauf nehmen. Aber in einer idealen Welt wäre das halt auch gar keine Frage. In einer idealen Welt könnte ich einfach sein, wer ich bin.
Voll.
Und da habe ich halt so dieses Gefühl von, wir müssen uns eigentlich eher so als PionierInnen verstehen, die jetzt einfach Abstriche machen müssen und das auch schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten machen müssen natürlich, aber irgendwann bewegen sich dann auch Dinge. Also ich glaube, man muss da die Balance finden zwischen, ich gehe nicht an alles ran mit, das ist eine cis-geschlechtliche oder hetero-Person, die will mir automatisch was Böses, und ich kann mich selber aber trotzdem nicht vergessen darüber, dass ich es anderen Leuten leichter machen will. Weißt du, was ich meine?
Das absolut, absolut. Und ich finde auch genau, also was ich in keinem Fall damit sagen wollte, ist, dass man es der Cis-Welt einfacher macht, um Gottes Willen, ne? Weil, also ich glaube, davon sollten wir uns auch ein Stück weit entfernen. Wir müssen uns einfach davon lösen. Wir müssen einfach neue Wege gehen. Da bin ich total bei dir. Ich glaube aber, worauf ich eher so hinaus wollte, ist eher so, es gibt da so Sprichwörter, also so dieses, welchen Kampf möchte ich wirklich kämpfen, ne? Und ist das jetzt der richtige, also, weil am Ende geht es uns doch um diese Balance. Am Ende wollen wir ja eine Gerechtigkeit, wir wollen Fairness. Und ist es wirklich der richtige Schritt, Fairness zu bekommen, indem wir in einem System, was einfach so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, es ist Patriarchat, es ist Kapitalismus, es ist sexistisch, es ist gegen LGBTQ+ und so weiter und so fort. Ist das der richtige Weg zu sagen, nö, da bleibe ich jetzt stur und ich möchte jetzt, dass ihr mich so nennt? Wahrscheinlich nicht, ne? So, und dann ist halt so die Frage, okay, welchen Kampf möchte ich gerade kämpfen? Mache ich das auf eine smarte Art und Weise, dass ich das wie du mache und sage, ich öffne mich einfach? Und dadurch finden immer mehr Cis-Menschen Interesse daran und ein Verständnis dafür und öffnen sich. Und dadurch öffnen wir die Strukturen. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100 pro. Ich glaube, das ist auch genau das, was ich sagen wollte. Vielleicht habe ich das nicht so gut ausgedrückt, aber pick your battles ist letzten Endes auch das, was
Dankeschön.
Ich in den Workshops mal mitgebe.
Also, genau, pick your battles. Darauf wollte ich hinaus. Ja, danke schön.
Und ich glaube, es ist auch okay, wenn manche Leute, für manche Leute der Kampf halt ist, ich setze jetzt meine Neopronomen durch. Ich glaube, auch das braucht es. Aber ich glaube auch, also erfahrungsgemäß, und wie gesagt, ich mache diesen Quatsch jetzt wirklich schon sehr lange, funktioniert es eben über dieses persönliche Andocken one-on-one am besten und dieses persönliche, hey, ich weiß, du willst mir nicht böse, ist, deswegen erkläre ich es dir jetzt halt, auch wenn ich es heute schon 50 Mal erklärt habe. Das ist das, was ich mit PionierInnen sein meinte. Also ich glaube, wir sind da völlig, völlig einer Meinung.
Ja, total, total, du hast total recht.
Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Denn Impact beginnt bei Leadership.
Würdest du eigentlich sagen, dass Vielfalt für viele Unternehmen inzwischen nur noch ein Buzzword ist, um sich nicht wirklich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen?
Nein, eigentlich nein. Also würde ich so nicht sagen. Ja. Klar, für viele Unternehmen oder vielleicht sogar für die meisten Unternehmen ist es wichtig, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst sichtbare, schnelle Erfolge zu erzielen, sag ich mal, vor allen Dingen in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da ist es natürlich einfacher, sich mal eben Vielfalt auf die Webseite zu schreiben und wenn man richtig weit gehen will, sich vielleicht noch eine Regenbogenflagge zum CSD rauszuhängen.
Ja.
Insofern ja, aber ich muss jetzt sagen, ich habe noch kein Unternehmen erlebt, wo dieses Thema Vielfalt wirklich so reines Kalkül ist. Also dieses reine, wir schreiben uns das jetzt drauf und es interessiert uns überhaupt nicht. Es gibt immer, in jedem Unternehmen, würde ich behaupten, gibt es Personen, die wirklich dahinter stehen, die das mit Leben füllen wollen. Also sei das jetzt HR oder Diversity ManagerInnen oder mitarbeitende Netzwerke oder sonst irgendwas. Es gibt immer irgendeine Person, der dieses Thema am Herzen liegt. Das Problem entsteht, glaube ich, eher, wenn die Person halt die ganze Zeit versucht, das Thema Vielfalt reinzubringen und eben dafür zu sorgen, dass sich mit Menschen beschäftigt wird und ihr dann die ganze Zeit Steine in den Weg geschmissen werden. Also, dass eben nicht die Ressourcen freigemacht werden, dass eben die Führungskräfte nicht dahinter stehen. Und dann entsteht es eben, ne, dass vorne viel Vielfalt draufsteht und aber keine Vielfalt drin ist. Aber sie ist ja trotzdem drin. Sie bekommt halt nur nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich bräuchte. Macht das Sinn?
Ja, es macht total Sinn. Und das ist auch total richtig. Und gleichzeitig fehlt natürlich dadurch der Hebel, ne? Also, weil wir brauchen ja eigentlich nicht nur, ich bin total bei dir, wir brauchen aber ja nicht nur Menschen, die das Thema grundsätzlich vorantreiben wollen, sondern auch solche, die Power haben, es umzusetzen, ne? Also, und ich glaube, das meinte ich so ein bisschen mit der Frage, weil ich bin total bei dir. Wir haben genug Leute zum Glück, die sich für diese Themen stark machen und diese Themen in unserer Gesellschaft und auch in Unternehmen vorantreiben. Aber ich finde schon aus eigener Beobachtung und auch Zusammenarbeit, dass es oft dann doch die Managementposten und so weiter sind, die so ein bisschen zögerlicher sind oder dann doch andere Prioritäten setzen, wo man sich dann immer fragt, wieso? Weil es ist doch nun mehrheitlich bekannt in unterschiedlichen Studien, dass es einen so riesen Hebel auch hat, der für uns als Gesellschaft einfach relevant ist mit den Hürden, die wir zu bewältigen haben. Und das bringt mich schon ganz oft ins Staunen.
Ja, würde ich genauso sehen. Also ich glaube, wenn man jetzt Unternehmen übersetzt mit Führungskräfte, sage ich mal, dann würde ich bei dieser Aussage auch mitgehen. Also es ist einfach ein Führungskräftethema, weil es bringt nichts, wenn jetzt die ganze HR beschließt zu gendern und es dann der CEO verbietet, muss man sozusagen, ja, im schlimmsten Fall. Also, und ich verstehe es aber auch nicht. Also, das ist wirklich eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle in der Arbeit. Warum? Was ist daran so schwierig? Und ich glaube schon auch, dass ein bisschen daran liegt, dass viele Menschen nicht verstehen, was Vielfalt, Inklusion, Gleichstellung eigentlich heißen.
Ja,
was da auch hintersteckt und dass das eben nicht heißt, wir müssen jetzt, weiß ich nicht, eine Frauenquote einführen und jede zweite Woche einen Unconscious Bias Workshop halten, sondern dass da einfach so vieles drinsteckt und man auch mit relativ wenig Ressourcen so viel machen kann.
Ja.
Und ich glaube, da hapert's.
Ja, voll. Und was macht das mit dir eigentlich, dass du, wenn du so in ein Unternehmen gehst, also ich weiß nicht, wie oft du das erlebst, aber ich erlebe das recht häufig, dass es ganz oft dann immer um Gender Diversity geht, ne? Also wir wollen Frauen in Führungspositionen bringen und so. Und dann denkt man aber noch nicht mal an schwarze Frauen zum Beispiel oder an Frauen mit Behinderung oder an Transfrauen, ne? Also es sind dann immer die weißen Cis-Frauen, an die man denkt. Was macht das mit dir? Also hast du da manchmal das Gefühl, dass es zu wenig holistisch und zu kurz gedacht ist, wenn wir nur immer die Gender-Diversität fokussieren?
Ja, total. Also, und wie du gerade schon sagtest, ist ja nicht mal die Gender-Diversität, es ist halt eine.
Ja, stimmt, stimmt.
Eine Gruppe ja. eines Geschlechts, sag
ja,
ich
ja,
mal.
Ja, stimmt, stimmt.
Also es wird ja noch nicht mal intersektional gedacht. Nee. Das hat mich vor allen Dingen am Anfang, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, sehr frustriert. Dieses Gefühl auch, ich gehe da jetzt als Transmensch, als nicht-binärer Mensch rein und rede die ganze Zeit nur von Frauen und Männern zum Beispiel.
Ja.
Weil es einfach auch vor allen Dingen dazu Studien gibt und weil ich die meisten Menschen damit überfordere gefühlt, wenn ich sage, hey, es gibt noch mehr als nur Männer und Frauen. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, den ich da gerade habe, wo ich denke, für mich als jemand, der das, wie gesagt, aktivistisch schon sehr lange macht, ist es so klar, dass Diversität so viel weitergeht. Aber andererseits ist es für viele Unternehmen einfach noch so ein Punkt von, wie ich sollte nicht zu meiner Sekretärin sexistische Kommentare irgendwie machen. Also so ein bisschen zu die, wo finde ich die Balance zwischen, es müsste eigentlich so viel mehr sein, aber die Leute sind noch so weit am Anfang, dass man eigentlich damit gar nicht anfangen kann.
Ja.
Ja, es ist schwierig, aber ich würde mir schon wünschen, dass Vielfalt viel, viel weiter gedacht würde.
In Bezug total.
Auf Geschlecht, aber auch in Bezug auf alles andere.
Total. Du hast gerade das Wort intersektional, also Intersektionalität benutzt. Ich würde das mal ganz kurz einordnen, für die, die es vielleicht nicht verstehen, was das bedeutet. Das ganz greifbar beschrieben bedeutet das, dass es beispielsweise einen Menschen betrifft, der auf unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmalen quasi betroffen ist. Also beispielsweise, ich mache es jetzt mal ganz, ganz deutlich, eine schwarze Frau, die ein Kopftuch trägt, im Rollstuhl sitzt und alleinerziehende Mutter ist. Als Beispiel, ne, da merkt man, dass sie ganz viele Betroffenheiten hat. Also sie ist in dieser Gesellschaft eine schwarze Frau mit Kopftuch. Das sind so die zwei höchsten Diskriminierungsgruppen sozusagen, die wir in unserer Gesellschaft, also in Deutschland haben. Dann hat sie noch eine Behinderung. Sie ist alleinerziehende Frau, ne? Also bei ihr treffen ganz, ganz viele unterschiedliche Merkmale zu, die sie einfach in eine Ungleichheit, in eine Ungerechtigkeit bringen und sie auch nicht die gleichen Chancen haben lässt. Kann man das so ganz einfach, vereinfacht sagen, Luca?
Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die, also sorry, jetzt kommt der Gender Studies Nerd so ein bisschen durch.
Bitte, bitte, bitte. Deswegen bist du da.
Ich würde sagen, das ist eher die umgangssprachliche, sage ich mal, Definition von Intersektionalität, was man mit Mehrfachmarginalisierung eigentlich übersetzen könnte. Ne? Also die Person ist das und das und das und das und ganz auf ganz viele verschiedene Weisen marginalisiert. Intersektionalität beschreibt ja eigentlich eher dieses spezifische Marginalisierung oder diese spezifischen Zuschreibungen, die entstehen aus verschiedenen Identitäten, aus der Überlappung sozusagen. Ja. Also wie ich das immer beschreiben würde, ist zum Beispiel dieses Klischee, dass schwule Männer besonders feminin seien. Ja, das ist was, das dieses Klischee, das trifft auf heterosexuelle Männer nicht zu und das trifft auf, also es trifft sowieso nicht zu, was wird heterosexuellen Männern nicht zugeschrieben und homosexuellen Frauen nicht, sondern es kommt rein aus dieser Überschneidung von Mann und homosexuell.
Ja.
Da entsteht eben diese Intersektion. Ich glaube, das ist schon nochmal subtil was anderes. Aber beides ist super wichtig und beides muss mitgedacht werden.
Genau, genau. Weil sonst einfach die Dringlichkeit der Thematik nicht sichtbar wird. Ne? Also weil es ist ja viel schlimmer, für beides quasi benachteiligt zu werden, als nur für eine Sache, wenn überhaupt. Also ich glaube, das ist so die Deutlichkeit, wo ich den Fokus drauflegen wollte.
Genau, für beides benachteiligt zu werden und auch spezifische Benachteiligungen, die eben aus dieser Überschneidung entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht nur weiße Frauen irgendwie reinholt, sondern eben auch schwarze Frauen, muslimische Frauen, Frauen mit Behinderungen, Transfrauen und so weiter, weil die sind zwar alle Frauen, aber die haben ja trotzdem nicht unbedingt dieselben Perspektiven auf Weiblichkeit, auf das, was Frauen brauchen und so weiter.
Genau.
Ja.
Jetzt sind wir gerade so schön beim Thema Geschlechter und wir sprechen hier über die unterschiedlichen Dimensionen. Lass uns mal ganz kurz klären, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft typisch männlich und typisch weiblich und wieso?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt, ob es vielleicht so Studien gibt, so wir haben, weiß ich nicht, 2000 repräsentative Deutsche befragt, was ein typischer Mann oder eine typische Frau ist. Scheint es leider nicht zu geben.
Ja.
Würde mich aber mal sehr interessieren. Ich glaube, Also ich glaube, man kann diese Fragen nicht wirklich beantworten, ohne jetzt tief in die Stereotypenkiste zu greifen. Aber die kommen ja auch irgendwo her, die Stereotype. Ja. Und ich denke schon, dass ich viele Leute da einig werden. Also klar, typischer Mann und typischer Frau sind sowieso cisgeschlechtlich und heterosexuell. Ich glaube, das ist klar. Stimmt ja statistisch auch. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass da auch so bestimmte Sachen rauskommen würden, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie, weiß ich nicht, die Frau möchte heiraten und Kinder kriegen, der Mann interessiert sich mehr für seinen Job. Die Frau geht mit ihren Freundinnen quatschen und Prosecco trinken, der Mann geht mit den Kumpels zum Fußball, keine Ahnung. Ja. Aber auch so diese Eigenschaften, ne? Die Frauen sind fürsorglich, kümmern sich um andere, Männer sorgen vielleicht auf der finanziellen Ebene für andere Menschen. Ich weiß nicht, ich glaube, da könnte man jetzt noch 10 Minuten die Klischees rauskramen.
Ja. Es ist ein riesen Streitthema auch, ne? Also ich glaube, diese Frage, wenn ich die mal jetzt als Beispiel bei LinkedIn eröffnen würde, da würde da ein richtiger Shitstorm kommen. Ich habe das mal in irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich hatte diese Diskussion schon mal, aber nur irgendwie in so einem Kommentar oder sowas. Und da ist da auch voller Streit vom Zaun gebrochen, weil das natürlich so ein bisschen an die Wurzel des Menschseins geht. Mhm. Und Menschen, die so sehr darauf beharren, dass es eben nur männlich und weiblich gibt und alles andere darüber hinaus nicht existiert, fühlen sich natürlich in ihrer eigenen Identität auch irgendwie angegriffen, was so abstrus ist. Aber offensichtlich die Realität ist, weil ich es gespürt habe. Und man da ganz schnell in so ein Gefecht irgendwie kommen kann. Jetzt habe ich mich aber gefragt, was würde uns denn eigentlich fehlen? Was würde dir denn fehlen, wenn du jetzt ein Tag lang nur ein typischer Mann oder eine typische Frau wärst, würdest du irgendwas vermissen?
Also ich glaube, einen Tag lang würde ich das schon aushalten, aber ich glaube, auf lange Sicht würde mir einfach diese Freiheit fehlen, mich nicht an diese engen Normen wirklich halten zu müssen. Und die sind ja wirklich überall. Also wenn ich jetzt überlege, ich gehe in einen Supermarkt und ich stell mir jetzt mal vor, ich bin so ein typischer Mann und habe dann diese für ihn Ecke, wo dann 10 Duschgels stehen, die alle nach herber Meeresbrise riechen.
Also, ja, genau. Stimmt, ist ja immer noch so. Das ist ja immer, also da fängt es ja eigentlich schon an.
Ja, eben. Und dann müsste ich da irgendwie hingehen und hätte das Gefühl, ich muss jetzt halt eines von diesen Duschgels kaufen, weil dafür Männer draufsteht, obwohl eigentlich dieselben Inhaltsstoffe drin sind. So, ich habe ja auch, also ich bin ja trotzdem Mensch, ich habe ja trotzdem Haut. Und das zieht sich ja einfach an so vielen Stellen durch. Oder keine Ahnung, ich stelle mir vor, ich bin eine typische Frau und vor einem KundInnen-Termin muss ich mich erstmal eine halbe Stunde schminken, weil ich sonst nicht repräsentativ aussehe. Oder umgekehrt, ich darf als Mann nicht mit kurzen Hosen ins Büro bei 40 Grad im Schatten. Ja, also das sind
sehr gut.
So viele sinnlose Stereotype, die einfach gar nichts zu tun haben damit. Ja. Und da stehe ich, also ich meine, ich komme natürlich auch als nicht-binärer Mensch, als Transmensch nicht komplett davon weg. Ich muss mir trotzdem überlegen, wie sehe ich heute aus, wie gehe ich heute durch, allein schon aus Sicherheitsgründen, sage ich mal.
Ja.
Aber wenn ich das die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf haben müsste, wie bin ich jetzt wirklich männlich genug, bin ich jetzt wirklich weiblich genug? Furchtbar.
Aber das ist ja im Kern, wenn ich es runterbreche, Freiheit, die du vermissen würdest, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht so bewusst, wie extrem uns Geschlecht eigentlich einengt an so vielen Stellen, an so vielen unnötigen Stellen halt auch. Oder vielleicht ist es Menschen auch bewusst. Ich glaube schon auch, dass viele Menschen das gerne durchbrechen würden oder es vielleicht auch heimlich tun. Aber es ist halt mit ganz, ganz viel Scham behaftet. Ne? Dieses, das würde aber ein richtiger Mann nicht machen, aber es würde eine richtige Frau nicht machen. Also Geschlecht ist einfach so von vorne bis hinten durchreguliert.
Ja.
Und diese Freiheit, ja, die ist schon schön daran, wenn man damit sich irgendwann mal aufgehört hat, auseinanderzusetzen.
Ja, total. Ich erinnere mich selber an eine Situation in meiner Kindheit. Ich habe zwei Omas, wie die meisten Menschen hoffentlich. Mhm. Und eine Oma war immer sehr, sehr streng. Und die hat damals, als ich klein war, wenn wir bei ihr waren, musste ich immer mit ihr in der Küche sitzen. Hat die mich immer so am Arm gezogen und mich mit in die Küche genommen und sollte ihr mit 4 Jahren helfen zu kochen, während mein Bruder in der Stube, also im Wohnzimmer, spielen durfte. Hm. Und das ist mir bis heute, das hat echt was mit mir gemacht. Ich finde das bis heute so fragwürdig und krass. Ich muss dazu sagen, dass ich auch mit der Oma keinen Kontakt habe. Aber das ist genau sowas, entwickelt uns ja und bringt uns ja in diese Situation, dass wir glauben, wir sind für das eine oder das andere gemacht und fürs andere nicht. Und vielleicht hat das auch tatsächlich in mir diesen Rebel irgendwann bewegt und gesagt, nein, sowas mache ich nicht. Ich mache das, was ich will. Aber ich finde es halt echt krass, ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Ich war damals 4 oder so. Mhm. Also was da schon so für Restriktionen gab und was ich eben gehörte und was ich nicht gehörte. Und genau darüber dürfen wir schon nachdenken. Und ich habe das heute reflektiert. Aber wie viele in meinem Alter, die Mitte 30 und aufwärts sind, haben es nicht reflektiert und glauben immer noch, dass das die Realität ist, in der wir leben müssen und geben das auch an ihre Kinder weiter.
Das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, diesen Gedanken. Und auch fast nicht, also nicht nachvollziehbar. So wie kann man sich durch diese Welt bewegen und das nicht sehen, ne? Aber ja, es wird einem halt schon einfach so früh beigebracht. Und das ist ja auch das Schwierige an, gerade am Thema Geschlecht. Wir kommen halt nicht drum rum. Wir haben alle irgendwie ein Geschlecht. Und wir lernen alle von Säuglingsalter letzten Endes ja an, wie dieses Geschlecht zu sein hat. Und das zieht sich durchs Leben so durch. Und ich glaube, es ist einfach dadurch, dass das so tief verwurzelt ist, sehen wir es oft nicht. Das ist auch so ein bisschen, was du vorhin irgendwann sagtest, ne? Warum sich Menschen so angegriffen fühlen, wenn wir darüber reden, hey, vielleicht musst du nicht dasselbe Geschlecht haben, was dir bei der Geburt zugeordnet wurde. Vielleicht kannst du auch ein Geschlecht haben, das nicht männlich-weiblich ist. Weil es einfach so tief geht, diese Identität. Und klar fühlt man sich dann angegriffen, fühlt man sich dann verletzt, wenn man vielleicht auch merkt, ich habe selber Momente, wo ich vielleicht gar nicht so gut klarkomme mit diesem Geschlecht. Und jetzt sagt mir plötzlich jemand, hey, vielleicht ist das normal, vielleicht ist diese Zweigeschlechtlichkeit Quatsch. Ich glaube, das greift schon auch sehr tief an.
Ja, und gleichzeitig sollte uns das schon auch ein Weckruf sein, wenn das etwas in uns triggert oder in uns bewegt, dass wir uns doch nochmal die Frage stellen, was genau rührt uns da gerade so doll? Weißt du, was ich meine? Weil das hat ja dann auch wieder viel mehr mit uns selber zu tun als mit anderen. Weil ich frage mich schon manchmal, wieso reagieren Menschen mit Abwehr oder gar schon mit Aggression oder sonst irgendeinem Verhalten, wenn es sie gar nicht selber betrifft? Also so nach dem Motto, live und let live. Ne? Also lass doch Leute einfach sein, wie sie möchten. Nur weil du vermeintlich in dir gefestigt bist und du das aber nicht ertragen kannst, dass jemand anderes schwul, lesbisch, trans, non-binär, was auch immer ist, also wieso stört dich das? Weißt du, also das verstehe ich nicht, muss ich schon sagen, weil das hat auch mit dir gar nichts zu tun eigentlich.
Ja, das ist das, was ich mich immer frage. Also ich glaube, ich verstehe schon, wo diese Unsicherheit, diese Angst vielleicht auch herkommt, aber ich verstehe nicht, wo dieses Bedürfnis herkommt von, ich muss das jetzt lautstark irgendwie kundtun. So, setz dich doch einfach mal hin, beschäftige dich mit deinen eigenen Unsicherheiten, mach irgendwie diese Arbeit, wie sie ja Transmenschen zum Beispiel auch machen. Oder alle Menschen, die irgendwie von der Norm abweichen, machen ja diese Arbeit und müssen diese Arbeit auch machen von, was bedeutet eigentlich meine Identität für mich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich eben nicht in diese Normen reinpasse? Ich weiß nicht, ich sage manchmal, es wär schön, wenn alle Menschen mal irgendwie für einen Monat oder so trans wären, um diese Erfahrung zu machen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn sich wirklich alle mal hinsetzen würden und ernsthaft, ja, wirklich, wie du gerade sagtest, ne, mal drüber nachdenken würden, was habe ich eigentlich gelernt? Passt das eigentlich? Stimmt das eigentlich noch? Und was bedeutet das dafür, wie ich mit anderen Menschen umgehe? Selbst wenn ich merke, ich finde das komisch, das funktioniert für mich nicht, dann vielleicht nicht irgendwie die ganzen Facebook-Kommentarspalten voll zu spammen oder so.
Naja, aber das ist ja im Endeffekt klassische Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und die sollte man doch wirklich jedem ans Herz legen. Also ich finde, das sollte übrigens eine der Grundausbildungen einer jeden Führungskraft sein, dass man sich erstmal selber versteht. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ne?
Aber 100 Pro, da bin ich völlig bei dir.
Ja.
Wollte nur sagen, ich mich hier komplett zu. Ich könnte jetzt über Führungskräfte, glaube ich, auch noch lange philosophieren.
Ja. Was macht es denn mit dir, Luca, wenn du ständig deine Existenz erklären musst?
Also inzwischen ist es mir tatsächlich so ein bisschen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich erklären muss, einfach weil ich, wie gesagt, mich auch so ein bisschen als so Pionierin da verstehe. Letzten Endes mache ich einfach diese Aufklärungsarbeit ja auch, weil ich es kann. Ich bin halt jemand, ich kann mich da gut abgrenzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt irgendwie persönlich trifft, wenn jetzt jemand meine Identität nicht versteht. Also das Erklären ist nicht so das Problem. Ich glaube, was mich einfach sehr, sehr müde macht, es sind halt diese zunehmenden Falschinformationen, diese Meinungsbubbles, in denen Leute stecken und dass sie sich dann halt auch nicht von Fakten und nicht von gelebter Erfahrung irgendwie umstimmen oder zumindest, ja, umstimmen lassen oder zumindest mal zuhören. Das ist das, was mich wirklich sehr müde macht und auch frustriert. Also dieses Gefühl von, ich rede mit gegen eine Wand an, der Fakten egal sind, das ist anstrengend. Und das ist für mich anstrengend, der in seiner Identität super gefestigt ist. Ich glaube, für Menschen, die da selber noch in der Suche sind, die sich vielleicht noch nicht so sicher sind, kann das Selbstbild einfach komplett zermürben. Denn man hat so ein gesamtgesellschaftliches Gaslighting, würde ich fast schon behaupten, dass man sich irgendwann fragt, stimmt mein Selbstbild eigentlich wirklich? Oder haben die Leute, die mich anfeinden, vielleicht sogar recht? Und das ist schon krass, finde ich.
Ja, was würdest du dir hier wünschen? Wie könnten wir da entgegenwirken?
Ich glaube, das ist ein ganz großes gesamtgesellschaftliches Thema. Also da müssten einfach Falschinformationen, müssten viel, viel konsequenter bekämpft werden. Gerade jetzt auch, wie die Politik sich teilweise auch hinter so Transfeindlichkeit stellt. Das müsste einfach viel deutlicher sich dagegen gestellt werden. Es müssten viel mehr nicht-binäre ExpertInnen rangeholt werden. Selbst beim Selbstbestimmungsgesetz haben wir das ja gesehen, dass da einfach die Meinungen, die Wünsche von Betroffenen teilweise gar nicht so richtig gehört wurden. Die wurden gefragt nach ihren Meinungen und letzten Endes gehört wurden doch eher wieder die transfeindlichen Menschen. Also das ist so ein Ding, da muss einfach ganz viel Politik mehr dahinter stehen, da muss ganz viel öffentliche Meinung mehr dahinter stehen. Letzten Endes hört man eben Betroffenen oft nicht so zu an der Stelle. Das ist das Schwierige daran. Aber ich glaube, das kann auch jede einzelne Person tun. Ne? Also jede einzelne Person, die sich selber weiterbildet, die diese ganzen Falschinformationen hinterfragt, die richtigen, wirklichen Fakten sich aneignet, sage ich mal, und die auch weiterträgt. Also man kann da wahrscheinlich auch im Kleinen einiges tun.
Ja. Ich finde das jetzt, ich habe gerade so viele Gedanken auf einmal. Also erstmal dachte ich gerade, speaking of politics, was macht dieser ganze Wandel in den USA mit dir? Da kannst du vielleicht gleich mal kurz drauf eingehen und dann natürlich auch Falschinformation, / soziale Medien, die ja auch von den Tech Brothers geruled werden aus Amerika, die ja alle höchst anti alles gefühlt sind. Und die sozialen Medien ja einfach eine Plattform sind oder Medien sind, die genau diese Falschinformationen in die Masse tragen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, aber dann trag doch einfach die richtigen Informationen in die Masse. Aber da ist man ja irgendwie dann doch in der Unterzahl. Und dadurch, dass es ja eben von ganz speziellen Menschen geruled wird, werden ja auch bestimmte Informationen ausgesiebt. Ich habe es gerade letzte Woche selber gemerkt. Ich weiß gar nicht mehr, zu was ich mich da bei Instagram habe ich irgendwas Kritisches, glaube ich, geteilt zum Thema im Nahen Osten und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass meine Reichweite wirklich innerhalb von einem Tag ich hatte nur noch ein Viertel auf einmal von meiner Reichweite. Das ist echt richtig krass gewesen. Und das sage ich jetzt, ich erkläre das, weil ich möchte, dass Menschen, die sich damit nicht so auseinandersetzen im Alltag, verstehen, dass es unglaublich schwierig ist, eine Meinung öffentlich zu vertreten, immer und immer wieder, die keine Sichtbarkeit bekommt, weil sie bewusst gedrosselt wird, weil die Menschen, die in der Lage sind, das zu drosseln, eine andere Haltung haben. Mhm. Bedeutet, Meinungsfreiheit ist hier einfach nicht gegeben. Hier werden de facto einfach Meinungen und Sichtweisen bewusst unterdrückt. Und das finde ich schon krass. Also jetzt gerade im Kontext, über den wir gerade gesprochen haben, frage ich mich da manchmal, wie glaubst du, stehen da die Chancen, dass wir wirklich Meinung gegen Meinung irgendwann mal stehen haben werden?
Du meinst jetzt im Sinne von, dass nicht mehr klar ist, wer eigentlich Recht hat und was eigentlich die Fakten sind? Oder inwiefern meinst du Meinung gegen Meinung?
Nee, ich meine auch im sozialen Netz zum Beispiel. Also es ist ja gerade unmöglich, eine Haltung zu verkörpern oder deine Haltung zu verkörpern, weil im Zweifel dann einfach ein paar Millionen gegen dich reden. Einfach nur, weil diese Bots oder diese ganzen Menschen, die eben wie die Tech Brothers in Amerika funktionieren und denken, glauben, dass es eben keine Transmenschen gibt, dass eben schwul und lesbisch nicht da sein darf und so weiter und so fort. Und alle Menschen, die ein progressiveres Mindset haben, die sich für Gerechtigkeit und Chancenmöglichkeiten und sowas einsetzen, ja, die viel leiseren Stimmen werden und im Zweifel auch einfach im sozialen Netz gedrosselt werden, sodass sie gar nicht so in dem Ausmaße gehört werden. Was einfach bedeutet, dass nicht nur Falschinformationen, sondern ja auch die breite Masse viel mehr mit diesen anderen Meinungen, die super veraltet sind, gepressured wird. So, und wie kommt man dagegen an? Also glaubst du, dass es da in Zukunft irgendwann mal eine Balance geben wird?
Ja, gute Frage, schwer zu sagen. Also ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass sich nicht mehr Menschen eigentlich für diese Themen, einsetzen wollen, ist vielleicht das falsche Wort. Also ich glaube, die Menschen, die prinzipiell Vielfalt gegenüber offen sind, das sind mehr Menschen als die, die dem gegenüber verschlossen sind. Die sind halt nur lauter.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie sich das in sozialen Medien entwickeln wird. Ich glaube ja, dass eben dadurch, dass die Menschen, die, ich sag mal, über diese sozialen Medien herrschen, denen das gehört, die da irgendwie hinter den Kulissen stehen, dadurch, dass die so anti sind gegen alles, wie du gerade sagtest, die natürlich ganz viel Macht haben, da diesen Diskurs irgendwie auch zu bestimmen. Aber andererseits glaube ich, wir werden auf lange Sicht vielleicht auch von online wieder so ein bisschen weggehen.
Ja.
Weil es gerade in so einem Punkt ist von, man kann nichts mehr glauben, alles wird dem Algorithmus irgendwie geopfert. Niemand sieht mehr das, was man eigentlich sehen möchte auf sozialen Medien. Und ich habe das Gefühl, das wird auch irgendwann in der breiten Masse ankommen. Ich hoffe es.
Ja.
Weil ich denke, worüber das funktionieren kann, wieder mehr faktenbasiert zu diskutieren, wieder mehr auch menschlich irgendwie sich einander anzunähern, statt halt anonym in irgendwelchen Kommentarspalten zu hetzen, ist letzten Endes nicht übers Internet und nicht über soziale Medien. Und das sage ich als jemand, der wirklich sehr viel im Internet unterwegs ist und auch zumindest früher sehr viel in sozialen Medien unterwegs war. Wir brauchen diesen menschlichen One-on-One-Kontakt. Und ich hoffe, den wird es irgendwann mal wieder geben.
Safe. Woran erkennst du, ob Feminismus wirklich für alle gedacht ist, Luca? Also nicht nur für weiße Cis-Frauen?
Das finde ich eine spannende Frage, weil also Feminismus ist ja ein großes Ding. Also wenn man jetzt auf eine feministische Strömung guckt, sage ich mal, da muss man dann wahrscheinlich einen ganzen großen Korpus an akademischen Essays lesen, um zu verstehen, wie diese spezifische feministische Strömung ausgerichtet ist. Aber vielleicht so ein bisschen praktischer, wenn es jetzt darum geht, ein feministisches Event oder einen feministischen Blog oder Publikation oder sonst irgendwas. Ich glaube, da gibt es ganz praktische Dinge, auf die man gucken kann. Also da würde ich erstmal drauf schauen, wie definieren die sich eigentlich selber? Ich finde gerade so transfeindlichen Feminismus, der entlarvt sich ja nicht nur schon selber inzwischen, sondern der schreibt sich das ja auch wirklich ganz groß auf die Fahne, dass sie Transmenschen ausschließen. Das ist bei anderen Gruppen jetzt nicht so. Also ob die rassistisch sind, ob die ableistisch sind, also behinderte Menschen zum Beispiel diskriminieren, da steht dann oft nicht so groß drauf. Da muss man dann eher an andere Ecken gucken. Aber ich würde zum Beispiel auch auf die Sprache gucken. Ne, wird da geschlechtergerechte Sprache verwendet? Werden da irgendwelche rechten oder transfeindlichen oder was auch immer Dog Whistles verwendet? Also so diese harmlosen Worte, die aber doch so an bestimmte Leute sagen, hallo, du bist hier willkommen oder du bist hier nicht willkommen.
Ja.
Auch auf so Dinge wie, ne, wer sind da SpeakerInnen? Sind das nur weiße Cis-Frauen oder sind das vielleicht auch einfach vielfältige Menschen? Wer ist an der Organisation beteiligt? Was für Themen werden da aufgemacht? Also kommt natürlich auch auf die Veranstaltung oder auf den Kontext an. Ich würde jetzt in einem Buch über, keine Ahnung, heterosexuelle Kleinfamilien keinen Beitrag zu lesbischer Sichtbarkeit erwarten, ja. Aber wenn es eine Feminismuskonferenz allgemein ist, dann würde ich da schon erwarten, dass da eben nicht nur bestimmte Gruppen von Frauen zum Beispiel vertreten sind. Und ich denke, das erkennt man relativ schnell, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen.
Total, total. Luca, wir sind jetzt fast am Ende und wir haben auch schon ein bisschen überzogen. Das Gespräch mit dir ist wie im Fluge passiert. Das war super sympathisch. Ich finde es echt super angenehm, mit dir zu sprechen. Ich stelle dir noch eine letzte Frage, die ich ganz häufig am Ende stelle. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Vieles momentan. Ich glaube, das geht uns allen so. Wenn ich mich auf eine Sache beschränken müsste, ich habe es ja vorhin schon angedeutet oder mehr als angedeutet, was mir wirklich Angst macht, gerade in Bezug auf dieses Thema Diversität, Inklusion, Meinungsvielfalt auch, ist diese zunehmende Abkehr von Fakten, diese zunehmende, wie soll man das sagen? Also dieses Gefühl von, es wird Expertise, Wissenschaft, alles, was irgendwie wirklich faktenbasiert ist, was so objektiv ist, wie wir auch nur sein können als Menschen, wir können ja nie 100% objektiv sein, wird abgewertet und diese ganzen Meinungsbubbles, die entstehen, diese ganzen Echokammern irgendwie, dass die noch schlimmer werden, da habe ich Angst vor. Gerade jetzt auch mit KI, dass es ja nicht besser macht, ne, rauszufinden, was eigentlich passt und was nicht passt. Dieses Gefühl von, ja, wie du gerade schon sagtest, ne, wie kommen wir dagegen an? Und ich glaube, wir werden das irgendwann tun, aber jetzt gerade habe ich echt Angst davor, dass das einfach ja alles erstmal nochmal schlimmer macht, weil es so gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hat. Man beschäftigt sich nicht mehr mit anderen Meinungen, man beschäftigt sich nicht mehr mit anderen den Gefühlen anderer Menschen, sondern ist nur so in seiner Echokammer drin. Das wird befeuert von Politik, von den Leuten mit Macht. Und was das für gesellschaftliche Auswirkungen jetzt schon hat und noch haben wird, das macht mir wirklich ein bisschen Angst.
Ja. Und wie kann man dir diese Angst nehmen? Was könnten wir alle tun, um dir diese Angst zu nehmen? Hast du eine Idee?
Redet miteinander. Also ich glaube, das ist der eine Aufruf, den ich immer machen würde. Sprecht miteinander. Geht nicht einfach davon aus, dass Menschen so sind oder so denken, weil ihr das irgendwo auf TikTok gehört habt oder so, sondern geht einfach in den Austausch mit Menschen. Das ist letzten Endes die einzige Möglichkeit, ja, sich kennenzulernen und diese ganzen Vorurteile auszuräumen.
Mega cool, vielen lieben Dank. Luca, es war mir ein Riesenfest, mit dir zu sprechen. Ich finde dich ultra sympathisch. Ich habe mich ganz doll gefreut. Du hast so eine ganz warme Aura irgendwie um dich. Und ich kann es auch nur allen Leuten, die diese Podcast-Folge hören, ans Herz legen, sich mit dir auszutauschen, in Kontakt zu treten, wenn sie im ganzen Diversity-Bereich, sage ich jetzt mal, aber vielleicht auch mit Fokus geschlechtliche Vielfalt, mehr erfahren wollen oder sich aufschlauen möchten, Fragen haben. Du bist so offen, du bist so warm, im wahrsten Sinne des Wortes. So wirklich, ich finde es ganz, ganz toll und das brauchen wir viel, viel mehr. Also tauscht euch aus, schreibt Luca an, geht in den Kontakt. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke an dich. Ich fand es auch einen wirklich sehr, sehr schönen Austausch. Hat mich sehr gefreut.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.